Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Dina Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leser. Herzlich willkommen. Kanada sollte eigentlich dieses Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse sein, hat den Auftritt wegen Corona aber auf nächstes Jahr verschoben. Die Übersetzungen ins Deutsche erscheinen trotzdem. Wir stellen gleich einige empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher aus Kanada vor. Vorher zu einem Buch, das schon zweimal auf der Liste der besten 7 im Deutschlandfunk stand, aber unseren Rezensenten Thomas Linden hat es so beeindruckt, dass er es jetzt ausführlich würdigt. Sommerhaus am See heißt das Bilderbuch. Es beruht auf einem gleichnamigen dokumentarischen Buch, das der Journalist Thomas Harding 2015 veröffentlicht hat. Er erzählt darin die Geschichte des titelgebenden Sommerhauses, das einmal seiner Familie gehörte. Es liegt am Großglienicker See, gleich hinter der Berliner Stadtgrenze. Und so wechselhaft wie die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts waren auch die Geschicke dieses Hauses. Diese Geschichte hat Britta Teckentrupp illustriert und Thomas Lindens Besprechung beginnt mit ihren Bildern.
Sanfte Wellen weht der Wind über den See. Lichtreflexe tanzen im strahlend blauen Wasser. Mit diesem Bild auf dem Vorsatzpapier beginnt die Geschichte vom Sommerhaus am See, die dann bald auch vom Dunkel unterhalb der gleißenden Wasseroberfläche erzählt. 2013 wollte der englische Journalist Thomas Harding das Haus am Großglienicker See vor den Toren Berlins sehen, in dem seine Großmutter vor ihrer Flucht aus Deutschland so glücklich gewesen war. Im Buch stellt er sich diese Idylle vor.
Sie ernteten Spargel und Salat und morgens sammelten sie die Eier ihrer Hühner ein. Sie spielten Spiele im Garten und schwammen im See. Abends saß der Arzt neben dem Kamin und las seinen Kindern Geschichten vor. Und nachts, wenn alle schliefen, wachte das Haus über ihre Träume.
Nun fand Harding das Haus verlassen und in einem erbarmungswürdigen Zustand vor. Die Pläne zum Abriss lagen schon bereit. Der Kampf um den Erhalt des Hauses, das der Arzt Alfred Alexander 1927 hatte bauen lassen, begann. Er führte Harding in die Archive Berlins. Die Alexanders waren eine weltoffene jüdische Familie. Die berühmte Fotografin Lotte Jacobi, die das Haus detailliert fotografierte, gehörte zu ihrem Freundeskreis. 1936 mussten die Alexanders nach London fliehen. Die Gestapo requirierte das Haus und verkaufte es ein Jahr später an Willi Meisel, einen Musikverleger, und dessen Frau, die Opernsängerin Elisa Ilja. Auch ihr Lebensweg kreuzte den einer bedeutenden Fotografin. Anneliese Kretschmer schoss das markanteste Foto der Operndiva. Die Meisels verließen Deutschland. Wechselnde Familien bewohnten das Haus, durch dessen Garten 1961 die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland gezogen wurde. Seit 1999 stand es dann leer. Thomas Harding veröffentlichte 2015 eine Dokumentation, die sich spannend wie ein Roman liest und ein Panorama des deutschen Schicksals im Verlauf des 20. Jahrhunderts bietet. Für das nun entstandene Bilderbuch konnte die in Berlin lebende Illustratorin Britta Teckentrupp gewonnen werden. Sie erinnert sich, dass in dem Moment, in dem Harding sie durch die verlassenen Räume und den verwilderten Garten führte, sich das Haus durch seine Erzählungen mit Geschichten, Leben und Bildern für dieses Buch füllte. Britta Teckentrupp verwendet alte Fotos und bedrucktes Papier, das sie scannt und am Computer bearbeitet. So schichtet sie ihr Material übereinander und die Details verdichten sich im Bild zu einer Geschichte. Der Gedanke, ein Haus zum Protagonisten eines Bilderbuchs zu machen, hat sie gereizt. Freilich gibt es ein großes Vorbild mit Roberto Innocentis Meisterwerk »Ein Haus erzählt«. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Chronik, die sich vom Jahr 1900 über den Faschismus bis in unsere Tage spannt. Bei Innocenti spielt sich das Geschehen um das Haus herum ab. Von ihm selbst sieht man allein die Fassade. Bei Teckentrupp besitzt das Haus hingegen ein Innenleben. Es wird zu einem Ort, der dem Glück dient, egal wer gerade in ihm wohnt. Ist eine neue Familie eingezogen, heißt es:
Das Haus fühlte sich wieder lebendig an. Lachen in der Diele, sandige Fußabdrücke auf dem Holzboden, die Räume durchzogen vom Duft einer köchelnden Suppe.
Unser Blick ist aber nicht allein auf das Haus gerichtet. Das Auge betrachtet keinen Gegenstand nur für sich. Vielmehr wandern die Augen unaufhörlich umher. Hier bewährt sich das breite Format des Buches. Britta Teckentrupp wechselt die Perspektiven. Mal erscheint das Haus klein und verlassen, dann wieder groß und lebendig. Mal ist man ihm näher, dann wieder fern. Der Garten mit den Bäumen gehört ebenso zu seiner Aura wie das Seeufer. Erst durch das Umfeld erschließt sich die Atmosphäre der Jahreszeiten und die Veränderung der Farben, wobei das Licht als Leitmotiv des Buches funktioniert. Wenn die Kontraste wechseln, vollzieht sich nicht einfach eine Wandlung von Gut zu Böse. Hier kann die Dunkelheit auch einer Sommernacht gehören, die voller Geräusche von Bäumen, Zikaden und Ufergeplätscher ist. Das unbarmherzige Weiß des Schnees gehört hingegen den Nazis. Dann wieder spürt man die Geborgenheit, die das Haus einem Paar im Dunkeln spendet, das den schwarzen Bombern entkommen ist, die den Nachthimmel über Berlin in ein furchteinflößendes Rot getaucht hatten. Die Farben funktionieren wie ein Barometer der Emotionen. Als die Familie Alexander noch im Haus wohnt, sehen wir den Garten in seiner üppigen Farbenpracht. Eltern und Kinder stehen dicht beieinander. Offenbar ahnen sie das Unheil schon. Tatsächlich zeigt das Titelbild Gestalten, die Schatten gleich durch das hohe Gras verschwinden. Erst der Urenkel wird wieder herkommen. Er beschreibt das Chaos im Haus und den letzten Besitzer.
Es fiel ihm immer schwerer, sich um das Haus und den verwilderten Garten zu kümmern, bis er eines Tages nicht mehr aufwachte. Wieder stand das Haus leer. Seine Dielen und Türen wurden als Brennholz verfeuert. Seine Fenster zerbrachen. Büsche und Bäume rankten an den müden Wänden empor. Doch das Haus gab nicht auf. 15 Winter kamen und gingen.
Das Bilderbuch Sommerhaus am See besteht aus vielen Geschichten. Wie die Wellen auf dem See vor dem Haus bauen sich mit jedem Besitzer Gefühle auf und ebben wieder ab. Stimmungsvolle Bilder zeigen, wie das Haus von innen und außen beseelt wird. Es verwandelt sich in einen Organismus, der viel verlässlicher agiert als die Menschen, die in ihm wohnen. Am Ende jedoch bleibt von ihm ein geschundener Körper, dem man ansieht, dass er Hilfe braucht. Die hat das Alexanderhaus mit seinem Erwerb durch die Stadt Potsdam und der Gründung eines Vereins erhalten, der es 2019 in ein Zentrum für Bildung und Versöhnung verwandelte. Manchmal beschert uns das Vergehen der Zeit eben auch tröstliche Geschichten.
Das sagt Thomas Linden nach der Lektüre von Sommerhaus am See von Thomas Harding. Britta Teckentrupp hat das Bilderbuch für Kinder ab ungefähr 8 Jahren illustriert. Nicola T. Stewart hat es übersetzt. Es ist bei Jacobi und Stewart erschienen. 30 Jahre lang hat Kanada auf seinen Gastlandauftritt bei der Frankfurter Buchmesse gewartet. Und jetzt ist er wegen der Corona-Pandemie verschoben auf 2021, bis auf einige virtuelle Veranstaltungen. Aber so leicht lässt sich ein Gastlandauftritt nicht verschieben oder zumindest nicht alles, was daran hängt. Denn die Verlage beginnen schon Jahre vorher mit ihren Planungen dafür, welche Titel des Gastlands sie in deutscher Übersetzung herausbringen wollen. Als also in diesem Sommer bekannt wurde, dass Kanadas Messeauftritt sich verschiebt, lagen die Bücher entweder schon vor oder waren zumindest im Druck. Ines Dettmann hat die Übersetzungen aus Kanada für uns gesichtet und stellt nun 6 lesenswerte Kinder- und Jugendbücher vor.
Die Liste der kanadischen Neuerscheinungen für Kinder und Jugendliche ist sehr lang. Von Bilderbüchern über Sachbücher, Graphic Novels und Romane ist alles dabei. Oder natürlich die wunderbaren Bilderbücher der Autorin und Illustratorin Isabelle Arsenault aus Quebec. Endlich haben sie auch einen festen Platz in den deutschen Bücherregalen gefunden. Mehrfach wurde Arsenault mit kanadischen Buchpreisen ausgezeichnet und schaffte es sogar auf die Liste der 10 besten illustrierten Bücher der New York Times.
Isabelle Arsenault, Albert will lesen. Nord-Süd-Verlag.
In dem Bilderbuch Albert will lesen erzählt Isabelle Arsenault von Albert, der einfach nur in Ruhe ein Buch lesen will. Doch das mit der Ruhe ist im Kindergarten gar nicht so einfach. Drinnen ist es ihm zu laut, also setzt sich Albert in den Hof und träumt sich an einen Strand in ein Bild, das auf dem Sperrmüllhaufen liegt. Dort sitzt er auf einer Liege mit Blick aufs Meer, bis 2 Mädchen kommen und neben ihm zu Gärtnern beginnen. Das stört Albert nicht, aber dann kommen immer mehr Kinder. Um ihn herum ist es vorbei mit der Ruhe. Es wird Federball gespielt, schreiende Puppenkinder werden beruhigt, es wird getanzt und Skateboard gefahren, bis Albert der Kragen platzt.
Jetzt reicht's! Ruhe! Himmeldonnerwetter! Kann man hier nicht mal in Ruhe ein Buch lesen?
Erst herrscht betretenes Schweigen. Alle sind sauer und beleidigt. Albert ist wieder allein. Aber nicht lange. Am Ende holen sich alle Kinder Bücher und lesen zusammen mit Albert. Isabelle Arsenault erzählt die Geschichte von Albert als Bildergeschichte mit wenigen Worten. Schon kleine Kinder können anhand von Mimik und Gestik die Handlung verstehen, ohne dabei wirklich lesen zu können. Dabei kommt die Illustratorin mit nur 2 Farben aus, um die Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu pointieren. Orange und Türkis verstärken die Bilder, wo es nötig ist. Das Meer strahlt Türkis und die Sonne orange. Eine wunderbare Bildergeschichte über die Lust am Lesen und Träumen für Kinder ab 4 Jahren.
David A. Robertson und Julie Flatt. Als wir allein waren. Little Tiger Verlag.
Lange wurde die indigene Kultur in Kanada unterdrückt oder als Touristenattraktion verkauft. Erst seit den späten 60er Jahren ist es der indigenen Bevölkerung nicht mehr verboten, ihre Feste zu feiern und ihre Kultur zu leben. Die Kinder hatte man vorher in Internate zwangseingewiesen und sie dort verprügelt, misshandelt und unterdrückt, damit sie ihre Herkunft vergaßen. David A. Robertson erzählt im Bilderbuch »Als wir allein waren« einfühlsam und poetisch von der Kindheit seiner Großmutter, einer Überlebenden der Residential Schools, wie die staatlichen Schulen zur Umerziehung genannt wurden. Ein Mädchen hilft ihrer Oma im Garten und stellt viele Fragen. Warum trägt Nukom immer bunte Kleider? Warum sind ihre Haare so lang? Warum spricht sie so oft Cree? Die einfachen Illustrationen von Julie Flatt unterstreichen die Erzählungen der Oma von einer Kindheit, die bunt begann und dann mit kurzen Haaren in einer Schule endete, in der nichts mehr so war wie zu Hause. Alles, was der Großmutter vertraut war, wurde unterdrückt. Aber immer wieder suchte sie mit ihren Freundinnen Auswege aus dem tristen Alltag.
»Warum musstet ihr ihre Sprache sprechen?«, fragte ich. »Sie mochten es nicht, dass wir unsere Sprache sprachen«, sagte Nukom. »Sie wollten, dass wir reden wie alle anderen. Aber manchmal im Sommer, wenn wir allein und unsere Lehrer nicht in der Nähe waren, flüsterten wir uns etwas in Cree zu. Wir sagten all die Worte, die wir nicht benutzen durften, damit wir sie nicht vergaßen. Und das machte uns glücklich.«
David A. Robertson erzählt in seinem Bilderbuch eine Geschichte über Identität. Das Buch ist ein Plädoyer für den respektvollen Umgang mit Menschen, Kulturen und Sprachen. Die Kinder lernen die Vielfalt der Cree kennen. Nukom heißt meine Großmutter, während Kukom die allgemeine Bezeichnung ist. Das Bilderbuch thematisiert eine Vergangenheit, die zum Glück von der Gegenwart überstrahlt wird. Denn Kukom hat sich alles zurückgeholt, was ihr genommen wurde. Ihre Haare, ihre Sprache, ihre Kleidung und ihre Familie. Robertson erzählt die Geschichte seiner eigenen Großmutter, die gestorben ist, als er 8 Jahre alt war und die nie über ihre Kindheit gesprochen hat. Ein Teil der kanadischen Geschichte, die sicher vielen Deutschen vollkommen unbekannt ist. Als wir allein waren, ist ein leises Bilderbuch, das Kinder dazu anregt, Fragen über die Vergangenheit zu stellen und die Sprachlosigkeit der Erwachsenen zu überwinden.
Polly Horvath, Superreich. Verlag Freies Geistesleben.
Auch der 10-jährige Rupert Brown in Polly Horvath Kinderroman Superreich hat es nicht leicht. Er lebt in ärmlichen Verhältnissen mit unendlich vielen Geschwistern in Ohio. So ganz genau weiß er nicht, wie viele Kinder sie eigentlich sind, und eigentlich ist es ihm auch egal. Zu allem Überfluss klauen seine ältesten Brüder ständig Katzen, weshalb die Familie sehr unbeliebt ist. Voller Adjektive, pointiert und leicht ironisch, erzählt Polly Horvath die schräge, tragische und fantastische Geschichte von Rupert, der sich eines Morgens im Schnee ohne Frühstück auf den Weg zur Schule macht, in der Hoffnung, dort ein paar Stunden im Warmen sitzen zu können. Als an der Schule keiner ist, macht er sich wieder auf den Heimweg, wo er am Tor einer Villa mit dem Pulli hängen bleibt und ohnmächtig über eine Hecke katapultiert wird.
Als Rupert diesmal wach wurde, lag er vor einem großen, warmen Kamin. Über ihm schwebte Turgids schmales, neugieriges Gesicht. »Du meine Güte«, sagte Turgid, »an Weihnachten ist immer was los. Man weiß nie, was es gibt. Aber mit einem toten Mitschüler auf dem Rasen habe ich nun doch nicht gerechnet. Ich habe dich hier reingeschleppt. Schwer bist du nicht gerade.« »Aber tot auch nicht«, sagte Rupert.
Rupert darf Turgids Schoko-Nikolaus essen und fühlt sich langsam besser. Dann wird er, morgens um 10 Uhr, von den Rivers zum Weihnachtsessen eingeladen. Die riesige Familie ist seltsam und kann sich mehr oder weniger nicht leiden. Rupert sitzt nun mit ihnen am Tisch und steckt plötzlich mitten in ihrer Familientradition.
»Blödsinn? Alle lieben Knallbonbons«, widersprach Onkel Henry. Einer nach dem anderen kam an die Reihe. Als Rupert dran war, entfaltete er nervös den Zettel mit seinem Witz, als Onkel Henry fragte, »Moment, wer bist du?«
»Rupert«, stammelte Rupert.
»Viel mehr sagt uns das auch nicht«, sagte Onkel Moffat. »Er lag im Vorgarten auf dem Rasen, halb erfroren und bewusstlos«, erklärte Turgid. Du lieber Himmel, noch ein Bibliothekar? Fragte Onkel Henry. Mach dich nicht lächerlich, dröhnte Onkel Moffat. Er ist höchstens 9 Jahre alt.
10, fast 11, flüsterte Rupert.
In letzter Zeit tauchen hier plötzlich andauernd Leute auf und ziehen ein, sagte Mr. Rivers.
Es ist weit mehr als eine fantastische Weihnachtsgeschichte, die die amerikanisch-kanadische Autorin Polly Horvath erzählt. Denn die Rivers liefern sich jedes Jahr traditionell Weihnachtsspiele, bei denen es darum geht, den anderen zu erniedrigen. Rupert, der in seinem Leben, außer einer Tüte Pfefferminzbonbons zum Geburtstag, noch nie etwas geschenkt bekommen hat, verliert am Ende knapp alle Gewinne und kann sein Unglück nicht fassen. Der Nachmittag ist wie ein ungreifbarer Traum. Rupert ist tief traurig und allein mit seinem Unglück, denn niemand aus seiner Familie weiß davon. Doch Mrs. Brown, Onkel Henry, Tante Hazelnut, Onkel Moffat und Turgid nehmen Rupert mit auf eine wundersame Reise durch Zeit und Raum, die die Grenzen alles Vorstellbaren sprengt. Am Ende wird Rupert klar, dass sein Leben zwar nicht so reich, aber am Ende nicht unglücklicher als das der Rivers ist. Großer Lesespaß für Kinder bis 12 Jahre, die gerne lesen, denn die Geschichte ist spannend, aber anspruchsvoll.
Stephanie Lapointe und Marianne Ferrier. Fanny Cloutier. Das Jahr, in dem mein Leben einen Kopfstand machte. Löwe Verlag.
Nicht nur ein großer Lesespaß für alle ab 11 Jahren, sondern auch eine wirkliche Augenweide ist Stephanie Lapointes Briefroman Fanny Cloutier, das Jahr, in dem mein Leben einen Kopfstand machte. Das Buch ist ein haptisches Erlebnis und sieht aus wie ein echtes Tagebuch. Abgerundete Ecken, dünnes, offenes Papier im Innern und viele Karten und Briefe zum Ausklappen. Die Illustrationen von Marianne Ferrer machen aus dem authentischen Text der 14-jährigen Fanny Cloutier erst das richtige Tagebuch. Die Geschichte beginnt im August.
Ich heiße Fanny Cloutier und bin 14 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Vater Hubert und meinem Frettchen Albert in einer 5-Zimmer-Wohnung in der Rue Saint-Joseph in Montreal, Kanada. Meine Mutter ist gestorben, als ich erst 3 war. Seither sind wir 2 allein auf der Welt, Dad und ich. Dad repariert Industrienähmaschinen. Mein Vater träumte schon immer davon, Erfinder zu werden. Er will etwas bewegen, seinen Fußabdruck auf der Welt hinterlassen. Das ist ja alles schön und gut, aber noch lange keine Entschuldigung für das, was mein Dad vorhat, mich zu entwurzeln.
Aus Fannys Perspektive ist ihr Leben ein einziges Drama. Ihr Dad ist zu Quallenforschungszwecken zu einem Wettbewerb nach Japan eingeladen. Sie soll so lange in Sainte-Laurette bei der Schwester ihrer Mutter wohnen, die sie gar nicht kennt. Fanny leidet an Heimweh, Selbstmitleid und eckt in der Schule ständig an. Bis sie sich mit Leonie anfreundet, deren Mutter nicht nur ein Album mit Fotos von Fannys Mutter besitzt, sondern auch ein Kästchen, das offenbart, dass ihr Vater nicht die Wahrheit über den Tod der Mutter gesagt hat. Leonie, Fanny und ihr Cousin Henri wollen dem Geheimnis auf die Spur kommen, landen aber mitten in einem mysteriösen Abenteuer. Eine spannende und wunderbar gestaltete Geschichte über ein Mädchen, dessen Leben nicht immer nach Plan verläuft, die aber Mut macht, seinen eigenen Weg zu suchen und die Lust macht, selbst Tagebuch zu schreiben.
Myriam Daguzan-Bernier und Cécile Garipi. Unverblümt. Klare Fakten zu Sex und Aufklärung. Fischer Verlag.
Das unglaublich gute und ästhetisch anspruchsvoll gestaltete Aufklärungsbuch von Myriam Daguzan-Bernier und Cécile Garipi besticht optisch schon alleine dadurch, dass es überhaupt nicht wie ein Aufklärungsbuch für Jugendliche aussieht, sondern einfach nur schön und witzig ist. Der Ansatz der Autorin, ein Buch für Jugendliche zu schreiben, das ihr Freund, ihr Begleiter und Verbündeter ist, ist eine perfekte Ausgangssituation für solch ein Projekt.
Ich hatte so viele Fragen und habe so wenige Antworten bekommen. Wie gern hätte ich mehr über Ängste und Schuldgefühle gesprochen und darüber, das zu sein, was man ist oder sein möchte. So ist mir die Idee zu diesem Buch gekommen. Es soll ein praktischer Leitfaden sein, den man von vorne bis hinten lesen kann, von hinten bis vorne oder wie es gerade passt. Ein Buch, das ganz sicher nicht alle Antworten hat, aber doch hoffentlich einige. Ein tröstendes Buch. Und ein Buch, das Türen öffnet, um den Blick zu erweitern. Weil wir alle verschieden sind und es wichtig ist zu wissen, dass es andere Arten gibt zu sehen und zu fühlen, damit die Welt ein bisschen besser wird. Mit diesem Buch möchte ich ganz einfach sagen, habt Spaß.
Auch Erwachsene können in Daguzan-Berniers Lexikon noch jede Menge lernen. Von A wie Adoleszenz, Anziehung und Asexualität bis Z wie Cervix, Schleim und Zustimmung. Daneben gibt es immer wieder hilfreiche Tipps, zum Beispiel welche Fragen man beim ersten Gynäkologenbesuch stellen kann oder welche Verhütungsmethoden wie sicher sind. Alles ist ansprechend und übersichtlich aufbereitet und nimmt die Jugendlichen ernst, ohne sich anzubiedern. Es finden sich weder Anweisungen noch Regeln in dem Buch. Vielmehr lässt D'Aguzon Bernier den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, indem sie ihnen Werkzeuge zur kritischen Auseinandersetzung an die Hand gibt.
Kenneth Oppel, Bloom, die Apokalypse beginnt in deinem Garten. Verlag Bels und Gelberg.
Bloom ist ein spannender Öko-Thriller, der perfekt in unsere Zeit passt. Anaya, Petra und Seth sind völlig verschieden und haben doch eins gemeinsam. Alle sind auf ihre Art Einzelgänger. Nach einem heftigen Regenschauer ist nichts mehr, wie es war. Schwarzes Gras beginnt sich fast überall auszubreiten. Die Menschen leiden unter starken Allergien und die Versorgung mit täglichen Gütern ist eingeschränkt. Das Phänomen ist nicht örtlich begrenzt, sondern taucht weltweit auf. Anaya, Petra und Seth haben mit dem Beginn der Apokalypse ihre Allergien verloren, tun sich zusammen und versuchen, in der schier ausweglosen Situation gegen die Pflanzen zu kämpfen. Ein tückischer Kampf.
»Hey, seht mal da!« hörten sie plötzlich jemanden rufen. »Ein Reh!«
Petra drehte sich um. Ein Rehkitz hatte sich auf die Rasenfläche des Sportplatzes gewagt. Voller Entsetzen sah Petra, dass die hintere Hälfte des Rehkitzes in der Erde verschwunden war. In heller Panik schlug es mit den Vorderhufen und versuchte, sich aus dem Loch zu befreien.
»Wir müssen ihm helfen«,
keuchte Petra und rannte los, dicht gefolgt von Seth. Sie erreichten das Kitz als Erste. Es ruderte immer noch mit den Vorderbeinen und versuchte herauszuklettern. Die Wände des Lochs waren glatt und blass lila, mit einem fleischigen, zuckenden Rand, der sich langsam zusammenzog. Plötzlich brach das Kitz zusammen, sank komplett ein. Vom Boden des Lochs aus stieß es ein jammervolles Geheul aus. Plötzlich verbreitete sich ein widerlicher Gestank nach fauligem, vergorenem Müll und einem heißen Tag. Dann zog sich der Rand des Lochs wie ein grauenvolles, schmatzendes Lippenpaar zusammen.
Drei Teenager, die die Welt retten müssen. Dieses Setting ist nicht neu. Dem kanadischen Fantasy- und Science-Fiction-Autor Kenneth Oppel gelingt es aber in diesem spannenden Roman, seine Protagonisten mit Klugheit, Mut und Zusammenhalt für die gesamte Menschheit kämpfen zu lassen, ohne dass die Geschichte an Reiz verliert. Denn es ist alles ganz anders, als es scheint. Mehr kann an dieser Stelle nicht verraten werden. Es ist der erste in sich abgeschlossene Teil einer Trilogie.
Ines Dettmann stellte Kinder- und Jugendbücher aus Kanada vor. Auf unserer Sendungsseite im Netz finden Sie Kurzkritiken und die bibliografischen Angaben zu allen Büchern. www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Das Buch vom kleinen und vom großen Hasen, die sich gegenseitig in ihren Liebesbeweisen überbieten, ist ein Geschenkklassiker. Nicht nur von Eltern an ihre Kinder, sondern unter allen Menschen, die sich gern haben. 50 Millionen Mal hat sich das Buch des nordirischen Autors Sam McBratney weltweit verkauft. In Deutschland ist es sogar in Dialekten erschienen. Sam McBratney ist, wie vergangene Woche bekannt wurde, am 18. September gestorben. Hören wir noch mal kurz rein in seinen größten Bucherfolg.
Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt sich noch ganz fest an den langen Ohren des großen Hasen. Der kleine Hase wollte nämlich ganz sicher sein, dass der große Hase ihm auch gut zuhörte. »Rate mal, wie lieb ich dich hab«, sagte er. »Oh«, sagte der große Hase, »ich glaub nicht, dass ich das raten kann.« »So sehr«, sagte der kleine Hase und breitete seine Ärmchen aus, so weit er konnte.
Konrad Beikircher las »Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?« von Sam McBratney. Der Autor ist 77-jährig gestorben. Die CD mit der Lesung gibt es bei Sauerländer Audio. Und im Frühjahr erscheint ein letztes Hasenbuch von McBratney bei Fischer »Weißt du eigentlich, wie wichtig Freunde sind?« Mehr Literatur gibt es hier im Programm heute ab 20.05 Uhr. Dann steht Thomas Hettjes neuer Roman Herzfaden im Mittelpunkt der Sendung Studio LCB. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Und für die Bücher für junge Leser verabschiedet sich Dina Netz.